Ja, moin zusammen. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Jeder von uns kennt Luftbilder. Es ist relativ schön, heute zu leben, weil diese Luftbilder, die wir uns heutzutage so beziehen können, sind meistens schon kostenfrei und haben so ein paar Attribute, die tatsächlich ziemlich cool sind. Sie haben eine hohe räumliche Auflösung, sie werden regelmäßig erhoben und sie bilden pixelorientierte Sensordaten ab. Und meistens sind sie auch mit relativ genauen Zeitangaben bestückt. Das heißt, wenn wir so Daten haben wollen, dann wissen wir ganz genau, an dem Tag sind die erhoben worden. Es gibt aber auch noch solche Daten. Daten, die im Endeffekt so im 18. Jahrhundert irgendwie kommen oder dann eben auch mit so welchen Signaturierungen ausgestattet sind. Da ist ein Wald, da ist eine Tanne. Und manchmal sind sie sogar noch in Papierform. Wenn sie dann auch keine Georeferenz haben, dann wird es noch schwieriger. Und wenn wir auch gar nicht wissen, ob sie regelmäßig erhoben werden, dann haben wir eigentlich immer nur einen einzigen Stand. Aber diese Daten enthalten meistens genau die gleichen Informationen wie auch so Orthofotos. Und darum soll es so ein bisschen gehen. Das ist die Motivation, warum ich diesen Vortrag mitgebracht habe. Wir in dem Forschungsprojekt Der zeitliche Wandel von Geodaten haben uns so ein bisschen mit auseinandergesetzt, wie wir vage Zeitangaben in der Cloud quasi so ein bisschen managen können. Der Vortrag Raumzeitliches Datenmanagement in souveränen Cloud-Umgebungen soll das Ganze so ein bisschen abbilden. Ich bin Tobias Werner, ich komme vom Institut für angewandte Fotogrammetrie und Geoinformatik in Oldenburg. Das ist an der Jade-Hochschule und ich möchte als allererstes einmal so kurz eine Gliederung euch mitgeben. Und zwar, dass ich einmal kurz das Gauss-Zentrum vorstelle. Das ist ein virtuelles Zentrum vom BKG, vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie. Und die haben so ein paar Forschungsprojekte, die sie machen und eins sind wir eben mit dabei. Dann einmal kurz auf die digitale Souveränität Geodatenmanagement eingehen. Also wie kann man digitale Souveränität im Datenmanagement, Geodatenmanagement umsetzen. Dann habe ich eine Architektur mitgebracht, wie wir so ein bisschen herumprobiert haben, ein bisschen erforscht haben, was gibt es so alles, was können wir machen. Und dann das Wichtige, wie gehen wir mit zeitlicher Unschärfe um? Also mit diesen 1800er Daten, wie machen wir das am besten oder welche Lösungswege gibt es? Dann einmal ganz kurz so ein bisschen, wie haben wir es dann auch umgesetzt und so ein kurzes Fazit und Ausblick. Der zeitliche Wandel von Geodaten, habe ich schon gesagt, das ist ein Forschungsprojekt vom Gauss-Zentrum für Geodäsie und Geoinformation vom BKG. Das endet auch dieses Jahr, also das heißt, wir haben die letzten 3 Jahre da ein bisschen was drin gemacht und hauptsächlich involviert am Doing sind Leibniz-Universität Hannover und die Jade-Hochschule. Das Ziel ist so ein bisschen die Entwicklung von Methoden zur automatisierten Klassifizierung, Speicherung, Analyse von Geodaten unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Qualität. Das soll so ein bisschen auch auf der rechten Seite dargestellt werden. Im Endeffekt geht es darum, dass wir einmal einen Datenspeicher haben, wo wir Daten herziehen. Wir haben einen Datenspeicher auf der anderen Seite, wo wir Daten hinspeichern. Und dazwischen haben wir dann so ganz fancy Algorithmen, womit wir im Endeffekt aus alten Daten und aus neuen Daten zusammen so eine Ableitung machen, wie hat sich der Raum mit der Zeit entwickelt. Also beispielsweise, wie hat sich die Landbedeckung verändert? Diese Informationen stecken, wie gesagt, in alten Daten wie auch in neuen Daten. Und wir an der Jade-Hochschule wollten an der Stelle mal gucken, wie kriegen wir das mit dem Datenmanagement am besten hin. Digitale Souveränität ist ja heutzutage in aller Munde. Wir haben heute schon relativ viele Vorträge dazu gehört. Ich finde das ja eigentlich ganz spannend, weil das trifft es irgendwie so in meinem Gefühl. Ich habe mal den Suchverlauf von digitaler Souveränität in Deutschland über die letzten 5 Jahre mitgebracht und man sieht ganz starken Anstieg in den letzten Jahren. Ich denke, das hat viele Gründe, aber ich denke, das zeigt relativ auf, wie wichtig das ganze Thema geworden ist. Deswegen setzen wir auch so ein bisschen einen kleinen Fokus drauf. Und um das so ein bisschen kurz zu umreißen, also im Endeffekt ist es ja so, dass wir heutzutage von großen Cloud-Anbietern umgeben sind. Wir haben eine Public Cloud von Amazon, Microsoft, Google und typischerweise sind diesen Clouds immer so Umgebungen, wo man eben eigene Software laufen lassen kann. Typischerweise fällt da auch immer in dem gleichen Zusammenhang das Wort Kubernetes, also so eine Art Plattform, wo man seine eigenen kleinen Softwarekomponenten drin laufen lassen kann und die eben relativ cool managen kann. Dann haben wir aber auch sowas wie eine Private Cloud. Das ist das, was man quasi in seinem eigenen Unternehmen oder in seiner eigenen Hochschule hostet, wo man eben so eine abgeschottete Umgebung hat mit einem eingeschränkten Personenkreis. Da kann man dann eigene, Umgebungen installieren wie K3S oder Cates, wo man eben so seine eigene Cloud-Infrastruktur so ein bisschen hat. Das Ganze schimpft sich dann häufig auch on-prem. Wir haben dann auch so eine hybride Cloud, wo man eben aus beiden Welten beides mit einbringen kann, wo man eben beispielsweise so, ich sag mal, geschützte Sachen vielleicht in der Private Cloud lässt, aber Dinge, die vielleicht anderen Ressourcenaufwand haben, in die Public Cloud bringt. Wenn ich jetzt hier von digitaler Souveränität und Geodatenmanagement spreche, im Rahmen auch von dem Forschungsprojekt, dann gehe ich jetzt direkt auf die Private Cloud. Wir haben bei uns nämlich ein eigenes Cluster eingestellt, wo wir im Endeffekt dann bei uns souverän und eben auch mit Zugriff zu anderen Universitäten die Daten managen können, die wir hier gleich sehen. Wir haben uns in erster Linie am Anfang einmal mit so ein bisschen beschäftigt, welche Software existiert denn bereits, die dieses Geodatenmanagement, ich sag mal, in so einer souveränen Cloud ermöglicht. Ich habe jetzt hier mal ein paar Projekte aufgeführt, die ein oder anderen kennen vielleicht einige Namen davon. GeoNode ist ja doch relativ häufig eingesetzt, aber auch GeoOrchestra oder RasterMan wird häufig eingesetzt, wenn es um das Management von Rasterdaten geht. Hier sieht man auch schon bei Container, also das, was eigentlich so ein Fundament ist für das Laufen in so einer Cloud. Viele bieten das schon von Haus aus an. Also wenn man in die offiziellen Repositories reinguckt, sind sie oft schon containerisiert. Die nächste Spalte Helm ist nochmal einen Schritt weiter, wo wir quasi so eine Art Deployment haben. Skripts, wo man quasi fast sagen kann, die Software klicke ich an und sie wird installiert in meiner Cloud-Umgebung, in meiner Orchestrierung. Und das Ganze ja, ist da. Das wird schon ein bisschen schmaler, aber wir wollen ja auch so ein bisschen auf den raumzeitlichen Aspekt hier eingehen. Und man sieht es hier einmal auf der rechten Seite, das ist so ein Beispiel aus GeoNode, was wir in einem anderen Forschungsprojekt benutzt haben, wo es im Endeffekt darum ging, raumzeitliche Daten für die Transformation in Nordwestniedersachsen zu visualisieren. Und hier sieht man schon ganz schön, Raum und Zeit funktioniert eigentlich schon ganz gut in vielen Softwareprojekten. Hier ist es so, dass wir mal die Klimaindizes der letzten, 80 Jahre, glaube ich, eingebaut haben. Und man kann quasi schön mit so einem Zeitslider da durchgehen und das Ganze sich visualisieren. Das Interessante dabei ist allerdings das Backend, weil hier ein WMS benutzt wird, eben mit der Dimension Zeit enabled. Und das Ganze ist auch eigentlich relativ schön umgesetzt. Nur sind wir hier jetzt gerade noch in der Vektorwelt und wir wollen ja auch so ein bisschen in die Rasterwelt einsteigen. Was haben wir gemacht? Wir haben mal so die typischen Vorgehensweisen, wie sie auch in der freien Wildbahn vorkommen, mal angeschaut und haben mal so ein paar Prototypen gebaut und haben jetzt hier, wie dargestellt, auch mal so ein paar Experimente gemacht. Wir haben mal so ein S3-Storage, also das ist so ein Objektspeicher, der spezielle Fähigkeiten hat, hingestellt und haben mal verschiedene Herangehensweisen ausgetestet, was so typisch ist, beispielsweise für große Massendaten, Satellitendaten, Luftbilder in großen Mengen oder eben auch so ein bisschen mehr individualisiert über Dienste, Geodienste, die halt doch relativ schön interoperabel wirken. Typischerweise ist es so, dass viele Dinge immer auf den gleichen Prinzipien agieren. Wenn wir beispielsweise große Geodaten haben und diese als cloud-native Datenformate bereitstellen, als Cloud-Optimized GeoTIFF oder als Data Cube, ist es immer so, dass immer so ein kleiner spezieller Funktion genutzt wird, wie beispielsweise, wir fragen nur einen kleinen Bereich an, dann holen wir uns ein Layout, wie sieht die Datei aus und fragen dann auf dem Wissen, wie diese Datei aussieht, dann spezielle Byte-Bereiche ein. Das sieht man jetzt hier beispielsweise rot markiert oben. Wir holen uns das File-Layout von einem GeoTIFF und fragen dann die entsprechenden Bytes an, die relevant sind, die unsere Anfrage befriedigen. Anders sieht es dann beispielsweise bei Data Cubes aus. Hier holen wir uns dann eben auch das File-Layout, aber das ist dann meistens in einem eigenen Metadaten-Datei enthalten. Die fragt man dann einfach ab. Und da kann man dann eben beispielsweise auf einzelne Chunks separat zugreifen. Unten mal dargestellt, das ist so der klassische Weg, den wir auch angeguckt haben, dass wir da mit Geodiensten, mit OGC-Geodiensten arbeiten und Daten bereitstellen und eben dann auch später verarbeiten wollen. Die Ansätze haben wir mal ein bisschen evaluiert. Typischerweise ist es ja so, dass man bei Evaluation von Performance von so welchen Datenformaten und Schnittstellen auf die lesende Fähigkeit eingeht. Wir wollen aber genauso gut die schreibende Fähigkeit wissen. weil wir ja typischerweise mit Machine Learning und anderen Modellen auch Daten generieren, die auch möglichst schnell weggeschrieben werden wollen. Und das wird manchmal tatsächlich ein bisschen schwieriger, während das Lesen, viele Dateiformate oder Schnittstellen sind aufs Lesen optimiert, beim Schreiben wird es dann meistens ein bisschen schwieriger. Was ich hier jetzt mal mitgebracht habe, ist, die rote Linie zeigt einfach nur an, links ist ein rein räumlicher Datensatz ohne Zeitinformation und auf der rechten Seite sind quasi Datensätze, die auch noch zusätzlich die Zeitinformation beinhalten. Unten haben wir verschiedene Systeme, Rastermann, das ist ein WCS, der auch schreiben kann, Cloud Optimized Geotiff auf einem Objektspeicher, ZAR Data Cube auf einem Objektspeicher und PostGIS Raster. N steht hier für die Anzahl der Teils, die wir geschrieben haben, 36, und hier an der Stelle sind es 24 und hier sind auch die verschiedenen Jahre. Das, was ich ganz interessant finde und eigentlich ein Output aus dieser Auswertung ist, ist, dass wir beispielsweise bei PostGIS Raster, also hier ist die Anzahl der die Höhe der Zeit, die wir gebraucht haben pro Teil, wie gesagt, hier sind 36 Teils, die geschrieben werden, dass die ja hier erstmal so oben unten bleibt und dann tatsächlich mit Zunahme von der Datenmenge mal weiter steigt. Das ist nicht ganz verwunderlich, würde ich sagen, weil Indizes und alles Mögliche, was dazu kommt, immer wieder aktualisiert werden wollen. Währenddessen so die Objektspeicheransätze mit cloud-optimiertem GeoTIFF oder ZAR eigentlich immer, ja, ich sag mal, konstant weit unten bleiben. Genau, ganz oben Ausreißer Rasterman. Das ist halt ein relativ umfangreiches Software-Tool. Das haben wir jetzt auch da an der Stelle dann erstmal rausgenommen, aufgrund von diesen Performance-Issues, würde ich jetzt erstmal sagen. Das Ganze haben wir dann einfach mal verpackt. Wir wollten gucken, wie sieht das in der Anwendung aus, die wir jetzt tatsächlich separat irgendwie in der Cloud hinstellen können und haben uns dann diese Architektur überlegt. Ganz spannend, darauf werde ich gleich am Ende der Folie nochmal kurz eingehen, ist, man merkt an so einer Architektur relativ fix, so nach 6 Monaten, IT lebt. IT lebt unglaublich schnell. Dinge verändern sich, man muss eigentlich immer wieder was anpassen. Wir haben hier jetzt eine Architektur mit verschiedenen klassischen Komponenten. Wir haben beispielsweise ein PyCSW, wo wir die Stack-API benutzen. Das ist einfach nur die Metadatenbereitstellung, dass wir sagen können, wir filtern nach Metadaten, wir suchen etwas nach Metadaten. Dann haben wir ein MinIO, das ist unser Objektspeicher, wo wir die Daten im Endeffekt alle hinschreiben. Dann haben wir ein FastAPI, das ist ein Python-Framework, womit wir eine REST-Schnittstelle herstellen können, also eine REST-API bereitstellen können. Wir haben Flask, was unsere Web-Applikation, die sehen wir später, einmal darstellen kann, dass wir quasi so eine Art Administrationsoberfläche haben, damit wir die Daten so ein bisschen ja, miteinander verheiraten können. Wir haben auch eine PostGIS-Datenbank, um mit PostGIS-Raster so ein bisschen was auszuprobieren, dass wir Rasterdaten in der PostgreSQL-Datenbank speichern können. Und zum Schluss haben wir einen Map-Server, womit wir dann Daten auch nochmal über ein Web-Interface oder über eine Schnittstelle entsprechend in andere Web-Anwendungen einbinden können. Diese Architektur hat den Nachteil jetzt gehabt, dass wir, ich sagte das gerade eben schon, da die IT eigentlich erfahren. MinIO ist jetzt vor kurzem als nicht mehr Open Source deklariert worden. Das heißt, das Ding fällt jetzt erstmal für uns auch so ein bisschen flach. Gleichzeitig, was sieht man hier oben nicht, wir haben als Eintrittspforte in unsere Kubernetes-Umgebung Nginx benutzt und auch Nginx als Softwarekomponente ist als Ingress vor kurzem ja, deprecated, also ist eigentlich nicht mehr einsetzbar für den Fall. Also Nginx selber nicht, aber Nginx Ingress, das ist ein Unterschied, sodass wir da an der Stelle nochmal nacharbeiten müssen. Ich habe aber vorhin erwähnt, eine Hauptproblematik war die Geschichte rund um Unschärfe, zeitliche Unschärfe. Wir haben uns überlegt, wie können wir das denn am besten umsetzen, dass es irgendwie nah an der Cloud ist oder nah an so typischen Vorgehensweisen, aber trotzdem immer noch nutzbar bleibt. Wir haben uns mal ein bisschen angeguckt, was die Cloud oder so ein Objektspeicher hergibt. Ein Objektspeicher gibt her, dass man Objekte, die man dort speichert, also Objekte kann man erstmal gleichsetzen mit Dateien, dass man denen verschiedene Eigenschaften geben kann, sogenannte Tags. Also man kann Key-Value-Pairs an Dateien, an Objekten heften. Und wir haben das benutzt, dass wir die Datumskomponenten, die man hat, beispielsweise so ein Luftbild, was irgendwann mal aufgenommen wurde, oder eine Karte, dass die beispielsweise im 18. Jahrhundert ist, kann man dort dann nur mit den signifikanten Datumsanteilen taggen. und das quasi da drinnen leben lassen. Wenn diese Daten dann benutzt werden wollen in einer anderen Software, dann ist es oftmals vorgeschrieben, dass wir eben diese ISO 8601 in voller Bandbreite bedienen müssen. Das heißt, wir müssen irgendwie tatsächlich oftmals bis auf den Tag genau Daten eingeben, dass wir dann diese ungenaue, unschärfe Daten quasi expandieren auf das Maximum, um halt quasi eine Kandidatenliste zurückzuliefern. Und die dann quasi in die Datenservices und in die Metadatenservices integrieren. Also aus dem hier oben beispielsweise, wir haben 1912 bis, beziehungsweise hier die Datumsspanne, die wir dann im Endeffekt hier abbilden mit der vollen Spanne, die möglich wäre. Genau. Über diesen Weg haben wir im Endeffekt die Möglichkeit, über cloud-native Schnittstellen, über das S3-Protokoll jederzeit auf diese Datumskomponenten zuzugreifen und mit unserer Verheiratung innerhalb der Architektur über den Temporal-Prozessor eben alle Schnittstellen zu bedienen, die diese volle Spannbreite benötigen. Das ist das Web-Interface, womit wir quasi so ein bisschen herumexperimentiert haben, gearbeitet haben. Wir haben ein Web-Interface gebaut, was eigentlich diese Administration dieser Objekte vornimmt. Das heißt, es ist jetzt eigentlich gar nicht so der Fokus auf diese Web-Applikation, es ist eigentlich auf die Administration dahinter. Wir können hier Daten hochladen, wir können die Daten konvertieren, wir können hier auch an der Stelle die temporalen Aspekte setzen, also beispielsweise das Jahrhundert oder das Jahr oder den Monat, Tag und das Koordinatensystem. Man kann es aber eben auch leer lassen. Das heißt, wenn man es nicht genau weiß, lässt man es leer und das System verarbeitet das dann später automatisch. Das Fazit, digitale Souveränität gewinnt an Relevanz. Ich glaube, das ist uns allen wahrscheinlich in letzter Zeit mehr bewusst geworden denn je. Es gibt bestimmte Projekte, es gibt viele Projekte, die Dinge wie raumzeitliches Datenmanagement schon abbilden, auch in Cubes, und es gibt Best Practices. Es ist aber noch so ein bisschen problematisch, immer wenn es um ungenaue Daten geht. Da muss man immer schauen, wie gehe ich damit am besten um. Netzwerkoptimierte Geodatenformate wie Cloud-optimiertes GeoTIFF, ZAR oder NetCDF und was es da alles gibt, die profitieren von Cloud-Umgebungen, weil die eben genau so strukturiert sind, dass man da eben so wahlweise zugreifen kann und sie auch sehr gut skalieren kann. Wir haben den Weg genommen, dass wir zeitlich vage Geodaten mithilfe von Object Tags modellieren, diese Datumskomponenten, und damit sind wir eigentlich bis jetzt ganz gut gefahren. Was wollen wir noch machen? Wir wollen gerne MinIO und Nginx Ingress austauschen, weil, wie gesagt, das muss gemacht werden. Und wir wollen das Ganze noch ein bisschen mehr evaluieren anhand von größeren Praxisbeispielen. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Dankeschön. Es sind ein paar Fragen im Chat eingekommen. Ich fange mal an. Zur Prozessverarbeitung. Warum wird die Verarbeitungszeit beim Strukturtyp PostGIS zwischen 2010 und 2016 deutlich langsamer? Bei ZAR und Co. war das nicht so.
Mhm. Im Endeffekt, ich gehe nochmal kurz zurück, ist es so, dass bei PostGIS Raster haben wir jetzt eine Tabelle genommen, wo die Datumsinformationen in einer eigenen Spalte gehalten worden sind und die Rasterdaten auch in einer eigenen Spalte. Und diese Tabelle ist halt immer weiter gewachsen. Je nachdem, wie man die cloud-optimierten GeoTIFFs und die ZAR-Data-Cubes strukturiert. Man kann jetzt anfangen, einen großen Data-Cube zu bauen und alles versuchen, da reinzupressen. Man kann aber eben auch mehrere kleine Cubes bauen. Genauso wie bei dem cloud-optimierten GeoTIFF. Da ist es ja meistens eher nicht so, dass man ein großes GeoTIFF hat, wo man dann quasi die Dinge nur abfragt, die man haben möchte. Typischerweise ist es ja so, dass auch selbst diese GeoTIFFs als Tiles herumliegen. Und wenn wir jetzt viele diese Tiles schreiben, können wir das teilweise auch parallel machen. Das können wir dann sehr effizient machen, weil das ganze System halt auch an der Stelle skaliert. Genau, das ist so der Hintergrund. GeoTIFF kann man parallel schreiben und wächst halt nicht quasi mit der Datenmenge an Aufwand im Hintergrund, während das bei PostGIS-Raster dann doch eher der Fall ist.
Dankeschön. Dann noch eine Frage zu den Tags. Sind diese standardisiert oder von euch erfunden? Und habt ihr einen Vorschlag, wie vage Angaben standardisiert angegeben werden können?
Die sind nicht standardisiert. Das ist jetzt tatsächlich mal ein Ansatz, den wir ausprobiert haben. Der Hintergedanke war dabei, wie gesagt, jede Komponente, die in der Lage ist, einen Objektspeicher anzufragen, zu bedienen, kann eben auf diese Tags zugreifen, ohne jetzt ein spezielles Protokoll zu sprechen. Es gibt alternativ auch noch in dem ISO 8601, was es war, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, gibt es auch noch eine Erweiterung, die Datumsunschärfen bereitstellt. Die sind allerdings oftmals nicht in den Komponenten umgesetzt, wo wir sie eigentlich brauchen. Also sprich sowas wie ein WMS oder sowas. Die ganze Software, die dann WMS bereitstellt oder CSV und was es da nicht alles gibt, unterstützen die meistens nicht. Also da müsste man eigentlich gucken, ob man diesen Standard irgendwie ein bisschen mehr etabliert. Das wäre so Plan B, würde ich sagen.
Danke. Dann noch eine Frage beim Benchmark. Sekundenteil. Wie groß waren die Teils?
Die Teils waren 2x2 Kilometer groß und hatten einen Umfang von 75 MB je Teil und hatten eine Auflösung, glaube ich, von 20 Zentimetern müsste es, glaube ich, gewesen sein. Ja.
Gut. Und noch aufwendig, wie aufwendig war die Integration von Map-Server in eine Kubernetes-Umgebung?
Also ich würde mal sagen, die Integration war jetzt nicht so komplex. Es hängt immer davon ab, was man machen möchte. Also wir sind jetzt hier in der Forschungslandschaft. Wenn da ist Definition of Done quasi, es funktioniert, es läuft.
Also keine Skalierung.
Achso, nee, Skalierung an der Stelle haben wir jetzt nicht berücksichtigt an der Stelle, nee.
Okay, letzte Frage. Wurden mehrere Bereitstellungsserver getestet. Welche Web-Frameworks können SAR in Gänze darstellen?
Ich glaube, auf die Frage kann ich nicht so genau eingehen. Was wir gemacht haben, wir haben die SAR-Dateien oder die SAR-Data-Cubes auf dem MinIO gehostet und haben da dann an der Stelle die Web-API von MinIO genutzt, wo wir dann eben mit der Bibliothek SAR in Python selber drauf zugegriffen haben, beziehungsweise wir haben auch einfach mal RAW Web Requests drauf gemacht. Also ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, mit welcher Software wir hier drauf zugegriffen haben, aber auf jeden Fall über MinIO und die Web API haben wir da gearbeitet.
Gut, danke. Das waren alle Fragen. Ja. Danke für den Vortrag. Mal Applaus.